Sternengeschichten Folge 642 Sternentriebwerke und Astroengineering. Wenn ich heute von Astroengineering spreche, also quasi Astrotechnik, dann meine ich damit nicht, dass wir jetzt irgendwelche Satelliten zusammenbasteln, Raketen bauen oder Teleskope konstruieren. Es geht tatsächlich um astronomische Vorhaben und astronomisch sind hier sowohl die Größenskalen, auf denen sich das abspielt, als auch die beteiligten Objekte. Es geht um die Frage, ob wir ganze Sterne umbauen oder modifizieren können, um dadurch diverse Probleme zu lösen. Zum Beispiel, wenn unser Sonnensystem durch eine nahe Supernova-Explosion bedroht wird und wir der ausweichen wollen, wären wir dann in der Lage, die Sonne zu verschieben? Und die Antwort lautet natürlich nein. Selbstverständlich können wir das nicht. Wir haben es gerade mal geschafft, kleine Raumstationen in unmittelbarer Nähe der Erde zu bauen und noch kleinere Raumsonden zu den Planeten des Sonnensystems zu schicken. Wir sind definitiv nicht in der Lage, einen Stern zu verschieben. Aber von solchen Realitäten lässt sich die Wissenschaft ungern aufhalten. Nur weil wir etwas jetzt noch nicht können, ist es ja noch lange kein Grund, nicht darüber nachzudenken, wie man es vielleicht trotzdem irgendwann mal anstellen kann. Und deswegen haben sich im Laufe der Zeit jede Menge Menschen Gedanken über genau so ein Astroengineering gemacht. Die einen, weil sie spannende Science-Fiction-Geschichten schreiben wollten und die anderen aus wissenschaftlichem Interesse. Auf jeden Fall aber wissen wir heute, wie wir es anstellen müssten, wenn wir zum Beispiel vorhaben, ein stellares Triebwerk zu bauen, also eine Maschine, mit der sich ein Stern verschieben lässt. Und wenn ich sage, wir wissen, wie man es anstellen müsste, dann meine ich nicht, dass da irgendwo fix fertige Baupläne in der Schublade liegen. Ich meine, dass wir wissen, wie ein stellares Triebwerk funktionieren könnte, ohne dabei irgendwelche Naturgesetze zu verletzen. Wie man sowas dann konkret baut, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und diese Frage ignorieren wir jetzt einfach und schauen uns an, was wir wirklich wissen. Also, wie kann man einen Stern gezielt bewegen? Und wenn ich im Folgenden sage, dass wir einen Stern bewegen oder die Sonne bewegen, dann meine ich immer auch gleichzeitig, dass wir damit das ganze Sonnensystem bewegen. Die Erde und die restlichen Planeten, die sind ja durch Gravitationskraft an die Sonne gebunden und die folgen ihr, wohin auch immer sie sich bewegt. Aus unserer Sicht, von der Erde aus, spüren wir nichts von der Bewegung der Sonne, so wie wir auch jetzt nichts davon spüren, dass sich die Sonne mit gut 200 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße bewegt. Also, wie bewegen wir die Sonne und damit das ganze Sonnensystem? Im Prinzip gilt hier das, was auch bei allen anderen Antriebsarten gilt, die wir im Weltraum benutzen, nämlich die Newtonschen Bewegungsgesetze. Sehr vereinfacht gesagt, wenn ich irgendwas in die eine Richtung werfe, bewege ich mich dadurch in die andere Richtung. So funktioniert ja auch ein Raketenantrieb. Treibstoff wird verbrannt, die entstehenden Abgase werden ausgestoßen und das Resultat ist, die Rakete bewegt sich in die andere Richtung. Mit einem Stern können wir sowas Ähnliches anstellen und sogar auf unterschiedliche Weise. Stellen wir uns dazu zuerst einen riesigen Spiegel vor, einen wirklich riesigen Spiegel, größer als die Sonne selbst. Diesen Spiegel positionieren wir jetzt auf eine bestimmte Weise im All. Auf so einen Spiegel wirken dann nämlich zwei unterschiedliche Kräfte. Einerseits die Gravitationskraft der Sonne, die den Spiegel anzieht. Und andererseits auch der Strahlungsdruck. Das ist die Kraft, die durch die Lichtteilchen der Sonne übermittelt wird. Licht hat jetzt zwar keine Masse, aber einen Impuls. Wenn Licht irgendwo auftrifft, dann wird dadurch eine Kraft übertragen. Die ist normalerweise klein, aber wenn man es mit so enorm viel Licht zu tun hat, wie es von der Sonne kommt, dann ist diese Kraft durchaus relevant. Ich habe mehr darüber in Folge 507 erzählt, als es um den Antrieb durch ein Sonnensegel ging. Der Strahlungsdruck der Sonne schiebt den Spiegel also weg, die Gravitationskraft der Sonne zieht ihn an. Und wenn wir den Spiegel richtig positionieren, halten sich beide Kräfte die Waage und der Spiegel bleibt ganz von selbst dort, wo er ist. Und was passiert dann? Die Sonne, die leuchtet weiter wie bisher. Sie schickt ihr Licht in alle Richtungen. Aber in der einen Richtung steht jetzt eben dieser riesige Spiegel und reflektiert dieses Licht zurück in die andere Richtung. Oder anders gesagt, durch den Spiegel wird die Abstrahlung der Sonne asymmetrisch und damit auch der Strahlungsdruck. Oder noch einmal anders gesagt, wir haben dieselbe Situation wie bei einem Raketenantrieb, nur dass es hier keine heißen Abgase sind, die den Schub verursachen, sondern die Strahlung der Sonne selbst. Durch den Spiegel strahlt die Sonne nicht mehr in alle Raumrichtungen, sondern nur noch in eine und bewegt sich dadurch selbst in die andere Richtung. Und der Spiegel folgt dieser Bewegung. Wir haben ihn ja vorher extra so eingerichtet, dass sich Gravitationskraft und Strahlungsdruck immer die Waage halten müssen. Natürlich gibt's bei der Sache ein paar Komplikationen. Wir müssen zuerst mal dafür sorgen, dass die vom Spiegel reflektierte Strahlung nicht komplett auf die Sonne zurückfällt. Das würde unseren Stern aufheizen und die Leuchtkraft der Sonne würde sich erhöhen, was unter Umständen unangenehm für uns auf der Erde wäre. Und dann müssen wir auch aufpassen, dass der Spiegel das Sonnenlicht nicht auf die Erde selbst reflektiert. Das wäre ebenfalls ungut für uns. Das heißt, wir müssen den Spiegel über der Ebene des Sonnensystems positionieren, also über einen der Pole der Sonne. Und das schränkt dann natürlich wieder auch die Richtung ein, in der wir mit diesem Antrieb fliegen können. Und recht schnell ist der Antrieb auch nicht. Nach der ersten Million Jahren wären wir damit gerade mal 3/10 Lichtjahre weit gekommen. Aber nach 1 Milliarde Jahre hätten wir dann immerhin schon mehr als 30.000 Lichtjahre hinter uns gebracht. So ein Shkadov-Triebwerk, benannt nach dem russischen Wissenschaftler Leonid Shkadov, ist also vielleicht nicht unbedingt die beste Möglichkeit, um schnell ausweichen zu können, wenn sich da irgendwo eine böse Supernova oder ein anderes Hindernis in unseren Weg stellt. Es gibt aber natürlich andere Möglichkeiten. Man könnte ja auch einfach die ganze Sonne in eine Kugel hüllen, deren Innenseite verspiegelt ist. Dann könnten wir die ganze Energie der Sonne einfangen und damit irgendeine Art von Antrieb nutzen. Ich habe in früheren Folgen der Sternengeschichten immer wieder mal über solche Dyson-Sphären gesprochen, also Konstruktionen, bei denen eine Kugelschale um die Sonne gebaut wird. Das Problem daran ist aber, dass solche Dyson-Sphären nicht mal theoretisch stabil sind und außerdem enorm viel Baumaterial benötigen, für das wir vorher vermutlich ein paar Planeten auseinandernehmen müssten. Und das waren bei weitem nicht die einzigen Probleme. Dyson-Sphären, die sind deutlich mehr Science-Fiction, als es die Shkadov-Triebwerke sind. Also werde ich sie in dieser Folge nicht weiter behandeln. Aber es gibt noch eine weitere interessante Möglichkeit, die auf der Science-Fiction-Realitätsskala irgendwo zwischen Shkadov und Dyson liegt. Die Idee stammt vom amerikanischen Astronomen Matthew Kaplan und die funktioniert so. Die Sonne schickt ja nicht nur Licht ins All, sondern auch den Sonnenwind, also Teilchen aus ihren äußeren Schichten. Dabei handelt es sich um Wasserstoff- und Heliumatome und die könnten wir einsammeln. Dazu brauchen wir irgendeine Maschine in der Nähe der Sonne, die das Zeug, wahrscheinlich mit starken Magnetfeldern, irgendwie einsammelt. Das Helium, das könnten wir dann in einem Fusionskraftwerk zu Sauerstoffatomen fusionieren. Und wir nehmen deswegen das Helium und nicht den Wasserstoff für die Fusion, weil die Energie und die Temperatur, die bei der Heliumfusion entstehen, deutlich höher sind. Wir können den entstandenen Sauerstoff also deutlich schneller ausstoßen und Sauerstoffatome, die haben auch eine größere Masse als die Heliumatome, die wir bei einer Wasserstofffusion kriegen würden. Und je größer die Masse von dem ist, was wir ausstoßen und je schneller wir das tun, desto stärker ist die Antriebskraft. Also, deswegen fusionieren wir das Helium, aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen ja auch irgendwie die Sonne bewegen. Im Gegensatz zum Shkadov-Antrieb ziehen wir jetzt aber nicht an der Sonne, sondern wir schieben sie. Das heißt, der Strahl aus fusioniertem Sauerstoff ist von der Sonne weggerichtet. Und damit dann unsere Antriebsmaschine nicht sofort auf die Sonne knallt, brauchen wir noch eine weitere Komponente. Wir nehmen den Wasserstoff, den wir ja auch eingesammelt haben, beschleunigen diese Atome sehr stark und schicken einen Wasserstoffstrahl von der Maschine auf die Sonnenoberfläche, der sie daran hindert, mit ihr zu kollidieren. Zusammengefasst haben wir da jetzt also eine Maschine, die Material von der Sonne sammelt, in der einen Richtung Sauerstoff ausstößt und Wasserstoff in die andere und so in der Lage ist, die Sonne durch die Gegend zu schieben. Allerdings nur, wenn es auch genug Sonnenwind gibt, den man einsammeln kann. Und das, was die Sonne von selbst abgibt, das reicht dafür bei Weitem nicht. Wir müssten also noch dazu einen Ring aus Spiegeln bauen, die wir um die Sonne herum positionieren. Diese Spiegel werfen Sonnenenergie auf die Sonne zurück, heizen sie dadurch auf und das erzeugt mehr Sonnenwind, als die Sonne von selbst produzieren würde. Das ist alles deutlich aufwendiger als der simple Spiegel beim Schkadow-Antrieb. Aber dafür würde man mit so einem Kaplan-Antrieb nach 1 Million Jahre schon 33 Lichtjahre zurückgelegt haben, also über 1000-mal mehr als beim Schkadow-Antrieb. Wie gesagt, all diese stellaren Triebwerke, die sind nicht unmöglich. Nichts davon widerspricht den Naturgesetzen und theoretisch könnten wir sowas bauen. Praktisch natürlich nicht, weil wir keine Ahnung haben, wie wir solche gewaltigen Maschinen konstruieren können, wo wir das Material dafür herkriegen sollen und so weiter. Aber wer weiß, wie sich die Welt entwickelt. Vielleicht schaffen wir es in ferner Zukunft ja vielleicht doch, die Sonne gezielt zu bewegen. Dann könnten wir doch die Milchstraße reisen, ohne die Erde verlassen zu müssen. Und die Erde ist immer noch das einzige Raumschiff, auf dem alle Menschen mitfliegen können.